tatsächlich gestern mein erstes Fußballspiel gesehen und habe mir dazu dann auch gleich hier eine Vuvuzela-App runtergeladen. Und ja, wenn ihr mich jetzt nervt, dann werde ich die ans Mikrofon halten und dann werdet ihr wieder ganz still sein. Ist übrigens gar nicht so schlimm, Fußball, wie ich dachte. Also ich habe es mir echt viel, viel langweiliger vorgestellt, da irgendwie 90 Minuten auf so einen Bildschirm zu gucken, aber das ging tatsächlich. Wäre es vielleicht 4:0. Ja. Irgend so eine südamerikanische, afrikanische Mannschaft da. Das ist in Afghanistan, glaube ich. Aber ich hätte es auch nicht gedacht, dass Afghanistan so ein Angstgegner wäre. Also von daher irgendwie war das da auch ein ganz klarer Sieg da. Und überhaupt, also schon die ganze Woche davor irgendwie waren im Wetter immer so Sprechchöre mit, ihr seid nur ein Rindfleischlieferant. Und dann dachte ich schon, okay, das muss man ja gewinnen, dann das Spiel. Ja, ihr habt es wahrscheinlich auch alle gesehen, oder? Ja, heute Morgen haben sie im Radio gesagt, Einschaltquote von 89%, irgendwie, was ja total krass ist, ne? Also so hohe Einschaltquoten gibt es ja eigentlich überhaupt nicht. Ich weiß nicht. Ja, Argentinien ist nur Fußballwelt, so eine Dings auch, ne, Nation, wahrscheinlich dann da. Ja, egal, aber keine Ahnung. Ich wollte euch jetzt hier nicht mit meinem angelesenen Wissen darüber beeindrucken, sondern lieber eine Predigt halten. Ja, in den letzten Wochen ging es, immer wenn ich hier gepredigt habe, um Tugenden und darum, wie Gott sich unseren Charakter vorstellt und was passieren muss oder passieren könnte, damit wir so charakterlich immer näher an Jesus rankommen und Gott in dieser Welt widerspiegeln. Und das ist ja bei mir ganz oft so, ne? Ich halte einmal irgendwie eine Predigt zu so einem Thema und dann denke ich so, nee, komm, das kann es jetzt nicht gewesen sein. Da gibt es noch so viele andere Sachen, die man dazu sagen kann. Es gibt noch so viele andere Tugenden, die man ausüben kann und so viele Möglichkeiten, seinen Charakter zu bauen. Und es gibt noch so viele Dinge da, über die man reden kann, so dass es dann immer irgendwie etwas ausufert. Und so ist, glaube ich, jetzt die vierte oder fünfte Predigt da zum Thema Tugenden. Und ich habe so die Hoffnung, dass wenn ihr alle nicht nur zuhört, sondern das sogar umsetzt, dass wir dann kollektiv alle zusammen bessere Menschen werden. Ich habe jetzt extra das noch nicht so beobachtet, wie da jetzt so die Entwicklungen aussehen. Aber das wäre auf jeden Fall, finde ich, eine sehr spannende Sache, wenn man so gemeinsam unterwegs ist und man feststellt, dass es tatsächlich möglich ist, eine Gemeinde mit den Werten Gottes zu prägen und das dann über so einen gewissen Zeitraum beobachtet, es vielleicht wirklich so wäre, dass so dass die Gesamtheit unserer Gemeinde freundlicher wird oder friedfertiger oder mehr Liebe in ihrem Leben hat, dann fände ich das auf jeden Fall einen ziemlichen Hammer und es wäre ein ganz deutliches Indiz dafür, dass Gottes Wort tatsächlich Menschen verändern kann. Also insofern möchte ich euch echt einladen, da auf dieser Reise auch mitzumachen und Gott an euch arbeiten zu lassen und auch so die paar nötigen Schritte zu gehen, die ihr selber gehen müsst, die Gott nicht für euch gehen kann, dass es wirklich passiert und dass wir charakterlich verändert werden. Ist auch wie immer nicht so, dass ich das euch predige, sondern ich predige es auch genauso immer mir selber und versuche auch selber dran zu arbeiten oder Gott die Möglichkeit zu geben, an mir zu arbeiten, um da selber in diesen Bereichen weiterzukommen. Und jetzt gerade so die heutige Predigt, die heutige Tugend ist eine, die ich mir selber extrem wünsche, wo ich schon seit vielen Jahren dran bin und immer noch so meine, so ein paar Bereiche meines Lebens, da könnte ich es noch viel, viel mehr brauchen, dass dieser Teil der Frucht des Heiligen Geistes in meinem Leben passiert. Und es geht um das Thema, ich habe es jetzt mal so überschrieben, mit Selbstzucht. Und ich weiß, Selbstzucht ist jetzt so ein Wort, das klingt vielleicht nicht auf den ersten Blick gut und deswegen werde ich das vielleicht dann auch nachher in der Predigt nicht mehr so richtig oft verwenden, sondern irgendwie ein Synonym dafür verwenden. Selbstdisziplin werde ich dann vielleicht eher sagen, vielleicht aber auch nicht, weil eigentlich so das Wort Selbstzucht finde ich total schön und ich weiß halt nur, dass es auch so ein bisschen nach Züchtigen klingt und das ist natürlich jetzt überhaupt nicht gemeint. Also wer jetzt hier rausgeht und sich dann mit nassen Handtüchern peitscht, um sich selbst zu züchtigen, der hat definitiv nicht verstanden, worum es geht, sondern Selbstzucht heißt eigentlich bloß, irgendwie sich selber in der Gewalt zu halten, Kontrolle über sich selbst zu haben und es nicht seinen eigenen Begierden oder anderen Menschen zu gestatten, dich zu kontrollieren, sondern dass du selber Macht über dich ausüben kannst und dass du selber dich im Griff hast. Und das finde ich eine Sache, die total erstrebenswert ist. Also ich wünsche mir das total, irgendwie so diese Unabhängigkeit zu haben, sowohl von meinem eigenen Fleisch, wie Paulus sagen würde, als auch von anderen Menschen. Also ich möchte einfach total gerne die Fähigkeit haben, nach meinen eigenen Werten und Überzeugungen zu leben und nicht hin und her gerissen zu sein von anderen Dingen. Das Ganze steht in Galater 5. ab Vers 22, da ist von der Frucht des Geistes die Rede und ich lese das eben mal vor. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Gegen ein solches Verhalten hat kein Gesetz irgendetwas einzuwenden. Je nachdem, was ihr für Bibelübersetzungen verwendet, klingt das bei euch total anders. Deswegen wäre das jetzt auch so eine der wenigen Stellen, wo ich nicht empfehlen würde, mitzulesen, weil also fast jede Bibelübersetzung da ein anderes Wort hat. Das griechische Wort ist enkrateia, finde ich auch ein sehr schönes, klangvolles Wort. Also von daher könnt ihr euch das dann ja vielleicht sogar merken und das hin und wieder mal in eine Diskussion einfließen lassen, dass ihr sogar ein bisschen Griechisch könnt. Und man kann dieses griechische Wort auf sehr unterschiedliche Weisen übersetzen. Und ich finde die schlechteste Variante, also normalerweise mache ich das ja nicht, irgendwie zu sagen, welche Bibelübersetzung gerade am schlechtesten ist, aber ich finde tatsächlich, die schlechteste Variante hat die Lutherbibel gewählt, die sagt nämlich Keuschheit. Und das ist so das, mit dem ich aufgewachsen bin, dass ich das gelesen habe, so ein Teil der Frucht des Geistes ist Keuschheit. Und Keuschheit hat ja immer so was Sexuelles an sich, also da geht es dann immer um sexuelle Reinheit. Und damals als Junggeselle konnte ich das noch einigermaßen nachvollziehen und dachte, ja, das wäre wirklich gar nicht schlecht, irgendwie keusch zu leben und keine Abhängigkeit von Selbstbefriedigung, Pornografie oder sowas zu haben. Das wäre schon ganz gut. Aber nachher so als verheirateter Mann dachte ich mir dann, okay, was soll ich denn jetzt irgendwie um Himmels Willen mit Keuschheit anfangen in meiner Ehe? Warum sollte Gottes Geist denn sowas in mir hervorbringen wollen? Das frustriert ja Ehepaare dann auch eher, wenn jetzt dann Keuschheit zunimmt. Das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Und so habe ich dann die Stelle nochmal einer Revision unterzogen und habe mal nachgeguckt, was andere Bibelübersetzungen sagen. Und es ist also tatsächlich Luther als totaler Außenseiter damit. Normalerweise wird er übersetzt eben in Richtung von Selbstbeherrschung oder von Selbstbeherrschung. Ja. Und das finde ich auch tatsächlich gut. Also das griechische Wort bedeutet eigentlich wirklich, dass man eine Macht über sich selber ausübt und dass es nicht in einem bestimmten Bereich ist, sondern es geht halt generell darum, sich selbst im Griff zu haben. Das Gegenteil davon, darüber redet Paulus dann auch, ist zum Beispiel in Epheser 2, Vers 4. Da sagt er irgendwie, die Menschen der Welt, die nicht mit Christus leben, die sind fortgerissen von ihren eigenen Begierden. Das heißt, die leben total nach dem Lust- und Laune-Prinzip. Immer wenn ihnen irgendein Gedanke in den Kopf schießt, dann ist es der beste Gedanke und das wollen sie unbedingt machen. Und es gibt immer irgendetwas, was sie unbedingt gerne haben wollen. Und sie kommen gar nicht innerlich zur Ruhe, sondern sie sind immer fortgerissen von dem, was in ihrem Herzen da ist an Wünschen und leben eigentlich nur dafür, dass ihre Wünsche erfüllt werden. Und es ist leider, muss man sagen, nicht nur bei Nichtchristen so, sondern es gibt auch extrem viele Christen, die eigentlich von Jesus freigemacht worden sein sollten und die dennoch so leben und die permanent fortgerissen sind von dem, was sie sich wünschen und ihre Begierden sind total übermächtig und sie haben ganz wenig von dieser Selbstdisziplin und das finde ich sehr schade, das sollte nicht so sein. Das kann so weit gehen, dass Paulus dann sagt in Philipper 3, Vers 19, dass es Leute gibt, deren Gott ist der Bauch. Die sind also eigentlich gar nicht mehr Christus unterstellt, die sind auch nicht so ihrem eigenen Werten unterstellt, sondern die machen nur das, was ihr Körper ihnen sagt, was so in ihren Leidenschaften drin ist und nichts anderes. Und jetzt fragst du dich vielleicht, also jedenfalls, wenn du noch nicht so richtig christlich sozialisiert bist und wenn du auch noch ein bisschen Ehrlichkeit mit in den Gottesdienst gebracht hast, dann fragst du dich vielleicht, was ist denn daran jetzt eigentlich so schlimm? Klingt doch eigentlich fast nach einem idealen Leben, wenn man jetzt immer alles ausüben kann, was man sich wünscht und wenn man so in der Lage ist, dass man so jede Begierde, die man hat, sich erfüllen kann, dann ist das doch eigentlich das, was ungefähr jeder Mensch will. Das Problem ist ja meistens eher nicht so die Wünsche, sondern die Möglichkeit der Erfüllung. Und so ist es ja, dass eigentlich die meisten Menschen sich danach sehnen, irgendwann mal wenigstens so reich zu sein, dass sie sich alles kaufen können, was sie wollen und jeden Strafzettel bezahlen können, den sie kriegen. Und wenn das mit den Strafzetteln nicht mehr klappt, sich einen Chauffeur leisten zu können, wenn der Führerschein ganz weg ist. Und halt man träumt ja so davon, dass man ein Leben haben kann, wo man sich völlig ausüben, ausleben kann und alles machen kann, was man will, ohne eben Konsequenzen ziehen zu müssen. Und der Punkt daran ist eben genau das, irgendwie das mit den Konsequenzen zu ziehen. Auch wenn es so ist, dass so ein Lebensstil uns immer als Ideal vorgegaukelt wird, und auch wenn das so ist, dass die Medien und Fernsehen und alle irgendwie dir sagen, dass es ideal ist, dich völlig selbst zu verwirklichen und alles zu machen, was du willst, ist es einfach auch eine Tatsache, dass man jedes Mal auch einen Preis zu zahlen hat. Und dass es nicht so ist, dass die Menschen, die sich am meisten selbst verwirklichen können und am meisten irgendwie das tun können, was sie möchten, die glücklichsten sind und es denen am besten geht, sondern dass es eigentlich eher im Gegenteil so ist, dass schon so das Zügeln der eigenen Begierden eine gewisse Lebensqualität mit sich bringt, dass aber das Ausüben von allem, was man sich wünscht, garantiert mehr ein Fluch ist als ein Segen. Und es gibt ganz viele Leute, die eben auf der Schattenseite dieser Gleichung stehen. Und das sind Leute, die irgendwelche Verhaltensmuster an den Tag legen, von denen sie selber wissen, dass es scheiße ist. Entschuldigung, dass es schlecht ist. Das habe ich eigentlich lange schon nicht mehr gesagt, das böse S-Wort. Die also eigentlich wissen, irgendwie, dass ihr Verhalten gerade überhaupt nicht so nicht optimal ist. Die auch sich eigentlich wünschen, sich anders zu verhalten. Die auch wissen, dass sie einen Preis dafür zahlen, aber es einfach nicht anders können. Das sind zum Beispiel so Leute, die sich zu Tode fressen und auch genau wissen, irgendwie, dass es total schlecht ist für sie, aber es trotzdem einfach nicht hinkriegen, abends dann mal so die Hand aus der Chipstüte zu ziehen und nicht irgendwie das ganze Ding aufzuessen. Oder Leute, die wissen, hey, ich müsste unbedingt mal ein bisschen Sport treiben, wenn ich noch mal 10 Jahre dranhängen möchte, aber es klappt einfach nicht, weil jeden Abend dann das Sofa so extrem gemütlich ist und man sich noch die Videoaufzeichnung von Richterin Barbara Salisch angucken muss, die man sich vorher aufgezeichnet hat und das halt einfach meint, irgendwie, das ist so das absolute Ding und irgendwie das ist einfach, das zieht in dir und du willst das unbedingt machen. Und ich meine, wie vielen von uns geht das so? Also ich vermute eigentlich mal, fast jedem geht es von uns so in irgendeinem Bereich des Lebens, dass du halt irgendwas machst und du weißt, es ist doof und du willst es eigentlich überhaupt nicht machen, aber du kriegst es einfach nicht anders hin, weil so dein Bock in dir so stark ist, dass du es nicht hinkriegst, dich darüber wegzusetzen und es nicht hinkriegst, nach dem zu leben, was du eigentlich für gut und richtig hältst. Freitag habe ich ein gefährliches Beispiel gebracht. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es harmlos wäre in dieser Gemeinde. Ich hätte da nämlich gesagt, dass es ja auch irgendwie sehr viele Studenten gibt, die 38 Semester Maschinenbau oder Philosophie studieren und eigentlich wäre es möglich, das viel schneller hinzukriegen, wenn man sich mal wirklich motiviert dran setzen würde, aber es ist halt immer der Ruf der Kneipe wesentlich lauter als der Ruf der Bibliothek und so klappt das einfach nicht. War dann doch ein schlechtes Beispiel, weil ja doch noch ein Maschinenbaustudent hier war und das war mir nicht so richtig klar. Aber ich glaube, ihr versteht das Prinzip. Also mein Abi ist auch auf diese Weise draufgegangen, dass ich einfach überhaupt keine Selbstdisziplin hatte und dann immer andere Sachen vorgezogen habe und es einfach nicht möglich war für mich, da richtig motiviert dran zu bleiben. Und so ist es einfach. Wir verbauen uns total viel im Leben, weil wir einfach nur auf das hören, worauf wir Bock haben und es nicht hinkriegen, nach dem zu leben, was wir eigentlich gut finden. Und so meine ich, dass es gut wäre, dass dieser Teil der Frucht des Geistes, diese Enkratia, mehr in unserem Leben wirkt. Und so glaube ich auch, dass Gott uns eigentlich etwas total Gutes gibt damit oder ein schönes Angebot macht, dass er uns selber dabei helfen kann, dass wir uns mehr in die Gewalt bekommen, weil es letzten Endes garantiert dazu führen wird, dass dein Leben wesentlich zielführender ist, dass es erfüllter ist und dass so verschiedene Sachen, die du eigentlich sowieso nicht machen willst, im Prinzip dann auch rauskommen. Ist total schwierig. Ich habe gleich noch eine andere Predigt und die habe ich heute Morgen geschrieben und die hängt mir jetzt total in den Kopf. Deswegen ist es so, als ob man so zwei Bildschirme gleichzeitig sehen würde. Also wenn ich es nochmal definieren müsste, würde ich sagen, dass Selbstdisziplin die Möglichkeit schafft, nach deinen eigenen Werten zu leben und nach deiner Überzeugung zu leben und dich nicht jedes Mal irgendwie ablenken lässt, wenn irgendetwas anderes kommt. Jetzt ist es so, dass im Christentum es manchmal so ein komisches Ideal gibt. Und zwar denken wir uns, dass es sehr unangenehm ist, in einer Welt zu leben, in der es Versuchung gibt, und meinen, dass es eigentlich doch Gottes Aufgabe wäre, dass er uns da völlig von frei macht. Und dann gibt es so zwei Denkvarianten. Die eine ist, ja, im Grunde genommen könnte Gott doch einfach die Versuchung völlig aus der Welt entfernen, dann wäre alles einfacher. Oder aber Gott könnte doch einfach mein Herz und meine Wünsche irgendwie so verändern, dass es einfach nichts in der Welt mehr gibt, was mich anfechtet, dass es da nichts mehr gibt, was ich möchte und was mich vom Weg Jesu ablenkt, das wäre doch ziemlich ideal. Und ich glaube, dass beides im Grunde genommen keine gute Sache wäre. Wenn du mal in eine Welt kommen möchtest, in der es keine Anfechtung gibt, dann wird das garantiert im Himmel passieren. Also da wird es dann keine Anfechtung mehr geben, da gibt es keine Sünde mehr, da gibt es keine Schwierigkeiten mehr. Aber das wird auf dieser Welt nicht passieren, weil diese Welt einfach nicht der Himmel ist. Und wenn du in einer Welt bist, in der es keine Anfechtungen mehr gibt, dann gibt es auch keine Sünder mehr, die wir mit dem Evangelium erreichen. Dann gibt es den Auftrag Jesu nicht mehr. Dann wird Gottes Reich nicht mehr gebaut. Und es wäre insgesamt ein Zustand, der überhaupt nicht wünschenswert ist. Und das Zweite finde ich eigentlich mittlerweile genauso negativ. Früher habe ich mir das immer total gewünscht und bin dann immer von Johannes 8 hergekommen und habe gesagt, ja, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und wenn der Sohn mich doch schon vom Drogennehmen frei gemacht hat, dann kann er mich doch irgendwie auch noch frei davon machen, irgendwelche Leute nicht zu mögen oder, weiß nicht, bei dem schönen Wetter lieber vorm Grill zu sitzen, als in Gottesdienst zu gehen oder lieber irgendwie auf der Google-Startseite Pac-Man zu spielen, als eine Predigt vorzubereiten. Also da könnte er mich doch dann total frei von machen. Aber mittlerweile weiß ich es zu schätzen, dass das biblische Ideal es eher ist, Versuchung zu widerstehen und ein Überwinder zu sein und dass Gott nicht irgendwie so komische Zombies aus uns machen will. Das ist ja gerade in östlichen Religionen ist das ganz hoch im Kurs und wieder ist die Rede davon, dass man so jedes Bedürfnis in sich abtöten kann und jeden Wunsch in sich abtöten kann. Aber letzten Endes, wie kommt man dann auch irgendwann an so einen Punkt, wo man fast schon gar kein Mensch mehr ist, also wo man keine Freude mehr hat, irgendwie wo man nicht mehr traurig ist über Dinge, wo man nicht mehr so diesen Lebenskampf kennt und einfach super vieles von dem, was ein Menschenleben ausmacht, fehlt. Und ich glaube nicht, dass Gott das irgendwie für uns vorhat, sondern Gott möchte uns ja eher in unsere Bestimmung als Menschen reinbringen, als uns etwas existenziell Menschliches wegzunehmen. Und deswegen wird beides nicht passieren. Und wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir in einer Welt leben und immer leben werden, in dem es Dinge gibt, die uns ablenken, in denen es Anfechtung gibt und wo es nötig ist, diese Enkateia zu haben, diese Selbstdisziplin zu haben, sich selbst im Griff zu haben, um eben nicht zu straucheln und auf dem Weg zu bleiben. Wenn man das zu Ende denkt oder ein bisschen weiter denkt, dann kann man ja sagen, okay, das ist jetzt eine Sache. Wenn ich jetzt diese Selbstdisziplin habe und ich mich nicht mehr von meinen eigenen Wünschen verleiten lasse, dann ist das aber doch maximal die halbe Miete. Dann ist es nicht so, dass nur unser eigenes Leben uns verleitet und unsere eigenen Wünsche Schwierigkeiten machen, sondern da sind ja immer noch die Freunde und die Familie und Gruppendruck und was da nicht alles da ist. Und was ist denn damit? Und ich meine irgendwie, dass diese Selbstdisziplin auch dazu führt, dass wir frei werden können von der Meinung anderer Leute um uns herum und dass wir unser Leben eben auf unsere eigene Überzeugung bauen können und nicht auf die Überzeugung von anderen. Und es ist ganz sicher eine Tatsache, dass jeder Mensch beeinflusst ist von seinem Freundeskreis und seiner Familie und den Leuten um ihn herum. Die einzige Ausnahme werden so Eremiten sein, die ganz weit irgendwo JWD wohnen, irgendwo am Südpol, wo kein anderer ist, außer Pinguinen. Und die werden bestimmt keinen haben, der Eingriff nimmt in ihr Leben und sie zu irgendetwas inspiriert oder von irgendetwas abhält. Aber das ist definitiv nicht das Normale. Aber es ist einfach so, wenn man mit anderen Menschen zusammen ist, dann muss man es wirklich lernen, zu dem zu stehen und an dem festzuhalten, was man glaubt. Sonst wird man irgendwann so werden wie die Leute um einen herum. Und das ist eine Sache, die kann im Guten funktionieren und die kann im Schlechten funktionieren. Meistens sieht man bloß irgendwie das Schlechte. Und das sind dann irgendwie so Beispiele, wie irgendjemand kriegt dann eine nichtchristliche Freundin oder einen nichtchristlichen Freund und die ganze Gemeinde macht sich jetzt totale Sorgen darum, dass diese Person dann nicht mehr in Gottesdienst kommt und von Gott abgehalten wird und diese Sachen. Das wäre dann natürlich eine sehr negative Beeinflussung. Wobei das auch immer die Frage ist, ob das so funktioniert oder ob es anders funktioniert. Und ich glaube, so mittlerweile, wenn ich so alles zusammenzähle, was ich so an solchen Beziehungen kenne, liegt die Wahrscheinlichkeit auch ungefähr so bei 50-50, ob so der ungläubige Teil gesegnet wird oder der gläubige Teil halt nicht mehr im Segen lebt. Also das kann man immer vorher nicht sagen. Das hängt total viel irgendwie damit zusammen, wie die Person einfach sonst ist. Von daher lässt sich das immer nicht so einfach dann sagen. Aber Paulus sagt mir, dass guter Umgang schlechte Sitten verdirbt. Nein, umgekehrt, dass natürlich schlechter Umgang gute Sitten verdirbt. Und das ist hundertprozentig so. Man macht ganz viel von dem, was andere Leute um einen herum sagen. Wenn du einen Freundeskreis hast, der sagt so, nein, wir wollen jetzt aber jeden Freitagabend gerne grillen, weil das Wetter irgendwie jetzt so schön ist, dann kann es dir ganz leicht passieren, wenn du ein bisschen labil bist, dass du keinen Freitagabend mehr in Gottesdienst gehst, weil du einfach jedes Mal grillen musst. Jetzt ist das vielleicht bei Sonntagsgottesdiensten ein schlechtes Beispiel, aber vielleicht hast du ja einen Freundeskreis, der immer samstags grillen will und bis 5 Uhr morgens und dann schaffst du es dann nicht mehr sonntags in Gottesdienst, weil du ausschlafen musst, dann wäre das wieder irgendwie genau das gleiche Beispiel. Und dann lohnt es sich natürlich, so eine innere Selbstbestimmtheit zu haben und eine Disziplin zu haben, die sagt so, nein, ich bleib nicht die ganze Zeit da, ich gehe um 10 nach Hause, damit ich um 11 ins Bett gehen kann, damit ich dann morgens um 10:30 dann auch ausgeschlafen und gut gelaunt hier bin, weil mir das halt einfach wichtig ist und du lässt dich nicht davon bestimmen. Ein Bereich, in dem man das ganz deutlich sieht, und das ist eigentlich ein positiver Bereich, aber letzten Endes steht doch ein Prinzip dahinter, das negativ ist. Gibt es eine Beobachtung, dass wenn Leute eine Bibelschule machen oder eine Jüngerschaftsschule, dann sind sie ein paar Monate weg und in so einer christlich kasernierten Umgebung und sie machen in dieser Zeit super Erfahrungen mit Jesus, kommen auch in Dienst rein, erleben vielleicht, dass jemand Christ wird durch ihr Zeugnis oder beten für Leute, wo etwas passiert. Und sie kommen total aufgeputscht zurück. Und man sagt, dass über 90% dieser Leute nachher in ein tiefes Loch hineinfallen und fast nichts von dem rüberretten können, was sie in dieser Bibelschulzeit gelernt haben. Und das ist natürlich eine Sache, die total ärgerlich ist. Und früher, als ich noch im Ältestenkreis war bei Jesus Freaks International, war das irgendwie vor jedem Freaks-Talk-Thema in unserem Kreis, dass wir uns gefragt haben, was können wir machen, damit es nicht nach dem Freaks-Talk wieder so einen großen Absturz gibt. Weil das nämlich jedes Jahr genau das Gleiche war. Die Leute kommen irgendwie hin, sind total begeistert, haben jetzt so ein paar Tage, wo es halt einfach mit Gott nach vorne geht, wo sie die Vision nochmal irgendwie mitkriegen, wo sie paar tausend Gleichgesinnte auf kleinstem Raum sehen und sind total begeistert davon. Und kommen dann nach Hause in ihre ganz normalen kleinen Gemeinden wieder hinein und alles ist ganz anders und man kriegt sofort wieder das heulende Elend und es ist gar kein geistlicher Fortschritt da, sondern man ist fast noch irgendwie frustrierter als vorher. Und ich glaube, dass der Grund dafür, dass es in solchen Zeiten so stark nach vorne geht, eben der ist, dass man ein Raster bekommt, wo man gar nicht anders kann, als sich mit Gottes Wort auseinandersetzen, als zu beten, als in geistlichen Dienst reinzukommen, weil halt einfach andere Leute da sind, die dir sagen, dass du es zu tun hast. Du kannst nicht eine Jüngerschaftsschule machen, ohne zu beten. Und du kannst auch nicht aufs Freakstock gehen, ohne ganz viele Leute zu treffen, die dir von ihren Erfahrungen mit Jesus erzählen und ohne ein paar Gottesdienste am Tag zu besuchen und Lobpreis zu machen. Und natürlich baut das alles auf. Das Problem ist halt nur, wenn es dann vorbei ist, dann ist auch so dieses äußere Raster, das dich in die Disziplin getrieben hat, nicht mehr da. Und dann funktioniert es nicht irgendwie aus dir selber heraus, das beizubehalten. Und der Trick wäre eigentlich, dass man es irgendwie hinkriegt, selbst in Disziplin hinein zu investieren, dass man selber diese Inkreteia in sich aufwachsen lässt, sodass man dann, wenn man zurückkommt, genauso weitermacht wie vorher und nicht dann auf einmal aufhört, Bibel zu lesen, aufhört zu beten, aufhört, mit anderen Leuten über den Glauben zu reden und diese ganzen Dinge einfach nicht mehr tut, sondern sagt, ich mache das weiter. Und ich mache es jetzt nicht weiter, weil irgendwelche Menschen es mir gesagt haben und weil es einen Stundenplan gibt, sondern ich mache das weiter aus meiner eigenen Grundüberzeugung heraus, weil ich einfach weiß, dass es das Richtige ist und deswegen werde ich mich nicht mehr davon abbringen lassen. Weder von meinen eigenen Wünschen, noch vom Teufel, noch von anderen Menschen, noch von irgendetwas anderem. Ich werde mich nicht mehr davon abbringen lassen, weil es nämlich meine eigenen innersten Werte und Überzeugungen geworden sind. Und ein letztes dazu. Ich möchte mal kurz beten, eine Sekunde. Jesus, ich bitte dich, dass du das wirklich in uns hervorbringst, Gott. Gott, ich bete, dass du diese Teilfrucht des Geistes in uns aufwachsen lässt. Gott, ich bitte dich, dass wir Selbstbestimmung bekommen, Gott, dass wir selbst über uns herrschen können. Jesus, ich bitte dich, dass wir es lernen, uns selbst im Griff zu haben. Gott, und das wirklich bei jedem, auch gerade bei den Menschen, wo es am schwierigsten ist. Das selber gemerkt, irgendwie, dass Gott da totale Veränderung schaffen kann. Ich glaube nach wie vor, dass ich von mir selber heraus eigentlich ein total undisziplinierter Mensch bin. Und bevor ich mit Jesus angefangen habe zu leben, war das auch so, da war überhaupt nichts mit Disziplin da. Aber Gott hat es echt total verändert und deswegen habe ich eigentlich Hoffnung für jeden, bei dem das auch so ist. Das Letzte, was ich dazu sagen möchte, ist allgemein etwas über Tugenden. Gibt so einen Punkt, der mich etwas gestört hat an dieser ganzen Predigtreihe und der mich auch jedes Mal irgendwie stört, wenn ich mich so damit auseinandersetze. Nämlich, man kann eine Tugend einsetzen in einem guten Sinn und man kann es einsetzen in einem schlechten Sinn. Man kann mit Selbstdisziplin unglaublich weit kommen im geistlichen Bereich und man kann mit Selbstdisziplin auch einen fantastisch funktionierenden Drogenhändlerring aufbauen. Jedenfalls viel besser, als wenn man undiszipliniert ist. Und der Punkt daran ist halt einfach, eine Tugend ist zunächst einmal etwas Wertneutrales. Also man kann so darüber reden, dass man sich jetzt irgendwie super ausstreckt nach Tugenden, aber dann würde irgendetwas fehlen, weil du hast dann etwas Wertneutrales. Und ich bin so bei den Recherchen auf eine kleine Diskussion gekommen aus dem Jahre 1982, so eine politische Diskussion, die damals wohl relativ bekannt war, zwischen Helmut Schmidt und Oskar Lafontaine, die das irgendwie sehr deutlich so auf den Punkt bringt. Also es ist überhaupt kein politisches Statement, also nicht, dass jetzt irgendjemand zusammenzuckt, es geht einfach bloß um Philosophie hier. Und zwar hatte Helmut Schmidt sich sehr positiv geäußert über Tugenden und darauf sagte dann Oskar Lafontaine in einem Spiegel-Interview, Entschuldigung, einem Stern-Interview: Helmut Schmidt spricht weiter von Pflichtgefühl, Berechenbarkeit, Machbarkeit, Standhaftigkeit. Das alles sind Sekundärtugenden. Ganz präzise gesagt, damit kann man auch ein KZ betreiben. Und ich dachte so, ja, er hat absolut recht. Also man kann damit was Gutes machen und man kann damit etwas Schlechtes machen. Und deswegen möchte ich eigentlich diese ganze Predigtreihe nicht so verstanden sehen, dass wir uns jetzt als Gemeinde oder als einzelne Leute nur darum kümmern, in einer Tugend weiterzukommen, weil es nämlich viel zu wenig ist. Und es kann nicht irgendwie darum gehen, jetzt der freundlichste Verbrecher der Welt zu werden, sondern es muss einfach so sein, dass ein moralisches Fundament darunter ist und dass alles eingebettet sein muss in diese Beziehung zu Jesus. Und das Komische ist so, je weiter ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr habe ich absurde Beispiele irgendwie dafür gelesen von Leuten, die total tugendhaft sind, aber ethische Vollkatastrophen waren. Beispielsweise war es so in der Zeit der Roten Khmer, als dann in, wie heißt das Land jetzt schon wieder? Ja genau, in Kambodscha, ich immer nur Afghanistan seit gestern. In Kambodscha, wo also innerhalb von kürzester Zeit wie ein Viertel der Bevölkerung umgebracht worden ist. Und ich habe gelesen, wie das diese Henker total freundliche, höfliche Leute waren, die also extrem höflich mit den Menschen umgegangen sind, denen sie nachher dann die Plastiktüte über den Kopf gezogen haben, um sie zu ersticken. Und ich dachte so, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ey, wie kann das sein, dass Leute in einem Bereich dann irgendwie so wachsen und scheinbar wirklich nach außen hin total nette Typen sind, aber dann gleichzeitig irgendwie so einen Mist damit machen? Und das ist natürlich überhaupt nicht das, worüber ich rede. Also ich will nicht irgendwie, dass Gottes Geist euch jetzt hilft, in irgendetwas reinzubringen, was ihr dann irgendwie für was Negatives verwendet. Das überhaupt nicht. Und deswegen muss also dieser ganze Bereich mit der Frucht des Geistes echt eingebettet sein in eine gute, gesunde Jesus-Nachfolge. Es muss irgendwie nicht daraus kommen, dass man jetzt mit großer, mit irgendwelchen Tricks da hineinkommt, dass man Tugenden entwickelt, sondern es muss aus der Beziehung zu Jesus kommen. Es muss aus der Nachfolge sein. Und es muss wirklich eine Frucht des Geistes sein, die einfach daher kommt, dass man sein Leben Jesus weiht und dass Gott uns immer heiliger macht und dass Gott selbst etwas in uns hervorbringt. Und ich sage das irgendwie extra als ein Wort der Abgrenzung, weil man nämlich auch anders an Tugenden arbeiten kann. Man kann jedes Mal irgendwie 5 Euro zahlen, wenn man unfreundlich gewesen ist. Bei meiner Mutter ist komischerweise irgendwie, da gibt es irgendwie so eine Sammelbüchse und jedes Mal, wenn man das böse S-Wort sagt, da muss man irgendwie angeblich 3 Euro da reintun. Ich habe das noch nicht ein einziges Mal gemacht, deswegen weiß ich nicht, ob die tatsächlich existiert. Aber es ist halt eine Möglichkeit, sich das Fluchen abzugewöhnen. Und das kann man mit allem anderen auch machen. Ihr könntet jetzt losgehen und sagen, okay, ab morgen werde ich ein total diszipliniertes Leben führen und ich gehe los und kaufe mir jetzt irgendwie Terminkalender und To-Do-Listen und alles Mögliche und schaffe mir irgendwelche Rechenschaftssysteme und man kann super viel daran machen. Aber dann hieß es einfach nur, eine Tugend zu entwickeln und nicht sie in der Nachfolge zu entwickeln. Und deswegen bitte, ich sehe das alles irgendwie als einen Komplex. Irgendwie, also bleibt an Jesus dran und wir bittet ihn natürlich, euch weiterzuhelfen. Man kann natürlich auch manchmal irgendwie Schritte gehen, aber es sollte nicht so sein, dass wir uns jetzt nur um Tugend kümmern und nicht irgendwie darum kümmern, Jesus kennenzulernen. Also lasst uns lieber auf diesem Jesusweg bleiben und dann diese Falle vermeiden, dass wir eine Tugend um ihrer selbst willen dann auf einmal etablieren und dann dastehen und kein geistliches Fundament mehr drunter haben. Amen. Ja, das war's.